Ich bin in einem Tal aufgewachsen, das die tatsächlichen Opfer des Nationalsozialismus vergessen hat. Gemerkt habe ich das erst spät, als ich wegen meines Studiums bereits einige Jahre in Wien verbrachte. Die Strategie im Tal war eine einfache: Schweigen. Schweigen, um die Vergangenheit zu vergessen. Schweigen, um die Vergangenheit vielleicht ungeschehen zu machen. Schweigen, um sich nicht zu erinnern. Schweigen, um sich keiner Verantwortung bewusst zu werden, der man sich irgendwie längst bewusst ist. Das Schweigen ist der Beweis. Die dunkelsten Jahre der Vergangenheit halten das Tal gefangen, denn das Schweigen hat die Ideologien der Vergangenheit nicht töten können, sondern zu deren Konservierung beigetragen. Im Gaital ist die Vergangenheit gegenwärtig. Nicht, weil wir in einem lange, sehr abgelegenen Tal leben, das heute von gestressten Touristen und Touristinnen auf der verzweifelten Suche nach authentischer Einfachheit und Unkompliziertheit in den Bergen profitiert. Nein. Sondern weil wir mit dem langjährigen kollektiven Schweigen über die NS-Verbrechen im Tal an dem Gaitalerinnen und Gaitalerinnen beteiligt waren und denen Gaitaler und Gaitalerinnen zum Opfer fielen, die unbewältigte Vergangenheit stur und unhinterfragt weitergetragen wurde. Das Schweigen und das Nicht-Auseinandersetzen mit der eigenen Vergangenheit trägt die Vergangenheit ständig weiter und wird mal mehr, mal weniger sichtbar. Es gibt keine Zukunft, die losgelöst von der Vergangenheit und Gegenwart entstehen kann. Das Schweigen schreit im Tal zum Himmel. Wenn es am Stammtisch im Wirtshaus oder der Dorfdisco spät wird, wird auch das Schweigen unüberhörbar. Wir können das Schweigen aber auch immer wieder in Artikeln der unterschiedlichen Medien des Tals, ein anderes Mal an den Rausschmierereien an der Fassade eines Kebabladens ablesen. Wir hören es immer wieder in den Vereinen und beim Feuerwehrfest oder beim Kirchtag, wo es besonders schrill werden kann. Dass beim so einem Kirchtag im Oberen Gaital noch bis vor nicht allzu langer Zeit von den jungen Burschen stolz die SS-Uniform vom Opa getragen wurde, ist ein pikantes Detail in einer Region, dessen Geschichte sich aus pikanten Details zusammensetzt. Die Politik im Tal wird dabei gezwungenermaßen der manifeste Ausdruck des Schweigens, da sie natürlich in einem Wechselverhältnis zu den Menschen im Tal steht, gewissermaßen aus ihnen hervorgeht. Die Musikkapellen spielen Märsche, die zackiges Schweigen sind. Wir können die Klänge des Schweigens verfolgen. Sie klingen im Tal von weit oben in Kötschach über Godaschach, kommen Hermagor, über Kamaritsch, Watschik, Kraschach und Kotlanik näher, hallen an den Wänden des Poludnik und Oesternik runter über Botschach, Eck, Passwerch, Nampulach, Görtschach, Susavitsch, Wertschach und Labienschach zum stolzen Dobratsch, um dann auch im unteren Gaital zu hören zu sein. Wir entfernen uns von der Bezirkshauptstadt mit den schrillen Klängen des Schweigens weiter Richtung Osten und verlassen das Tal über Nötsch, Feistritz, Achomitz, Draschitz Richtung Villach. In Villach ist das Schweigen weit weniger zu hören. Das Gaital ist ein deutsches Tal. Was bedeutet es aber, wenn ein Tal kollektiv die Opfer vergisst? Die Kinder, die Eltern, Schwestern oder Brüder? Verwandte, Nachbarn oder Freunde? Was bedeutet es, wenn Menschen, die dem NS-Terror zum Opfer fielen, kollektiv vergessen werden? Was sagt dies über das Gaital aus? Ein Zitat hilft uns zu verstehen. Gedenk- und Geschichtspolitik hat zwar die Vergangenheit als Gegenstand, ist jedoch in ihren politischen Zielen und Konsequenzen stets auf die Gegenwart gerichtet. Die Frage, wie Geschichte erinnert wird, ist damit keine akademische, sondern eine durch und durch politische. Aus AK gegen den Kärntner Konsens 2011. Diese Worte bringen Licht in die vorherrschenden Geschichtsdiskurse im Tal. Sie entlarven. Sie verwerfen ein Licht auf den Zustand der Geschichtspolitik und die Erinnerungskultur. Revisionistische Tendenzen und Traditionen im Tal sind deshalb auch im Umgang mit der eigenen Geschichte zu suchen. Wer also die Gegenwart und die Zukunft verändern will, muss versuchen, das Schweigen über die eigene Vergangenheit zu durchbrechen, auch wenn dies unangenehm und nicht immer schmerzlos ist. Der Angst, die nicht zuletzt durch die Nähe zu den Täterinnen geschürt wird bzw. wurde, müssen wir uns stellen. Viel zu lange hat Angst bestimmt. Beinahe 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom Naziregime wird es Zeit, aktive Erinnerungsarbeit zu leisten, auch im Gaital. Den Weg dafür zeigt der renovierte Universitätsprofessor Dr. Peter Gstettner vor. Zitat: Als Erinnerungsarbeit bezeichnen wir das Bemühen, uns der gesamten Gesellschaftsgeschichte als kollektive und persönliche Herkunftsgeschichte eben als die eigene Vergangenheit zu vergewissern. Diese Vergangenheit, die unserer bewussten Bearbeitung entzogen wurde, ist das psychohistorische Erbe, das uns hinterlassen wurde und das auf uns lastet. Diese Vergangenheit lässt sich nicht einfach durch Verschweigen, Vergessen und Ignorieren entsorgen. Sie liegt als Hypothek auf uns und in uns. Im bewussten Aneignungsprozess liegt sie allerdings noch vor uns. Arbeit an der Erinnerung bedeutet, diese Hypothek abzubauen. Damit wird Erinnerungsarbeit zu einem Faktor der Selbstermächtigung bei der Gestaltung der Zukunft. Oststettner 2012, Erinnern an das Vergessen. Es ist auch im Gailtal an der Zeit, diese Hypothek abzubauen, Erinnerungsarbeit zu leisten, aktiv Wissen zu vermitteln, zu forschen und eine andere Erinnerungskultur zu etablieren, die nicht mehr auf einer Täterinnen-Opfer-Umkehr basiert. Und damit, mit diesen Worten aus einem Text, den ich vor ein bisschen mehr als einem Jahr geschrieben habe, der an Aktualität wenig verloren hat, möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserer kurzen Pressekonferenz vom Verein Erinnern Gailtal. Als erstes mag ich mal den Daniel vorstellen, den Autor vom Buch Das Gailtal unterm Hakenkreuz und meinen Kollegen eben. Und meine Wenigkeit, Werner Gitzstaller, habe da auch mitgeschrieben an diesem Sammelband. Ganz kurz zum Verein Erinnern Gailtal. Uns gibt es jetzt dann seit ein bisschen mehr als ein Jahr. Forschen tun wir allerdings schon länger. Und alles, was wir in diesem Sammelband veröffentlicht haben an Texten, überarbeitet und erweitert natürlich, gibt es in Einzelform auch auf unserer Internetseite, die da vorne zu lesen ist, wenn es nicht runtergefallen ist, erinnern-gailtal.at, für alle zugänglich natürlich. Auf der Internetseite haben wir eine Liste mit den Opfern, also bisher, die ist unvollständig, mit den bisher ausfindig gemachten Namen der Opfer des Nationalsozialismus, die wird von uns ständig erweitert. In dem Buch haben wir alle Texte, die wir bis jetzt geschrieben haben, manche sind kürzer, manche sind sehr lang, zusammengefasst. So viel zum Verein Erinnern. Ziel von unserer Arbeit ist es, ein Hermagor, ein Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus zu etablieren. Darauf arbeiten wir hin. Wir haben allerdings relativ bald gemerkt, dass es, damit man so etwas verwirklichen kann, auch notwendig ist, eine kollektive Auseinandersetzung quasi anzuregen. Ein Denkmal braucht auch einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung und einen gewissen, vor allem wenn es um die Opfer des Nationalsozialismus geht, Bewusstseinsbildungsprozess. Es braucht dafür Auseinandersetzung, die es bis jetzt dann im Gailtal eher auf einer akademischen Ebene gegeben hat, allerdings nicht auf einer sehr breiten Ebene. Peter Gstettner, den ich da zitiert habe in meinem Plädoyer, schreibt darüber, dass eine Auseinandersetzung der erste Schritt ist, um sich quasi auch von der Vergangenheit und der dunklen Vergangenheit zu emanzipieren. Das Denkmal wäre quasi dann einer der letzten Schritte dahin. Wir haben uns allerdings gedacht, bevor wir jetzt dann schlicht die Namen der Opfer aufzählen und das Buch dafür eben herausgeben, setzen wir uns ein bisschen breiter auseinander mit dem Nationalsozialismus im Gailtal. Ähnliche Bücher gibt es, an denen wir uns orientiert haben, unter anderem zum Beispiel das vor kurzem erschienene Aus dem Gedächtnis in die Erinnerung, das im Spital, also das Trautal behandelt, oder auch Braune Flecken im Ortsbild. Da orientieren wir uns auch. Um den Blick auf die NS-Opfer freizumachen und dann Denkmal den entsprechenden Rückhalt zu geben, ist Auseinandersetzung notwendig. In unserem Sammelband deshalb, weil verschiedene Texte von uns drinnen sind, zusammengefasst sind, befassen wir uns deshalb als erstes und vor allem mit dem Alltag im Nationalsozialismus im Gailtal. Das bedeutet darüber hinaus auch, wir schauen uns die Herrschaftsstrukturen an, die Machtstrukturen, die es damals gegeben hat, die Macht der Nazis im Tal auch abgestützt hat und auch möglich gemacht hat. Der Daniel schaut sich in dem Werk, in seinem Werk die Medienlandschaft der NS-Presse an und wie über das Gailtal berichtet worden ist, um daraus auch rückzuschließen, was so los war im Tal. Darüber hinaus gibt es einen Beitrag über die Jugend im Nationalsozialismus, im Reichsarbeitsdienst, in der Hitlerjugend, im Bund Deutscher Mädel. All dies eben zusammengefasst jetzt in einem Werk. Kurz gesagt, der Weg zu einem Denkmal ist ein langfristiger. Das war für uns als junge und oft etwas ungeduldige Menschen nicht ganz leicht zu verstehen. Aber es ist klar, dass es erst einen Bewusstseinsbildungsprozess geben muss. Und mit dem Buch wollen wir quasi ein Angebot schaffen, einen Ausgangspunkt schaffen, es möglich zu machen, sich breiter mit dem Nationalsozialismus im Tal auseinanderzusetzen. Ein Schritt, den es bis jetzt dann in der Form noch nicht gegeben hat, in anderen Tälern, in Kärnten schon, auch darüber hinaus. Und diese Lehrstelle wollen wir jetzt dann ein bisschen nachholen quasi. Das Buch bieten wir quasi an für Diskussion, Auseinandersetzung, Fragen. Ganz kurz zum Buch noch. Es hat 200 Seiten. Es sind 75 Abbildungen drinnen, die meisten davon unveröffentlicht und sehr seltene Abbildungen. Dem Buch liegt eine Forschungsarbeit von 2 Jahren zugrunde, vom Daniel und von mir. Wir haben dafür Forschungsarbeit, was heißt das? Wir haben dafür Zeitzeuginnen-Gespräche geführt, wir waren in Archiven unterwegs, neben dem Stadtarchiv, wenn man das so nennen kann, im Landesarchiv, im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands in Wien und in unterschiedlichen Bibliotheken. Wir haben Literaturrecherche gemacht, denn, und das wissen oder das weiß man oft gar nicht, es ist schon immer wieder in den letzten 50 Jahren auch über Skyler geschrieben worden, auch über die Zeit des Nationalsozialismus. Allerdings sind die Bücher verschwunden, die gibt es nicht mehr. Man muss erst lang suchen, damit man in einem Buch die 2 Zitate oder die 2 Stellen über Skyler findet. Die Arbeit haben wir uns angetan und es in einem Werk zusammengefasst. Ich habe bereits erwähnt, das erste Werk drinnen vom Daniel, also der erste Teil, sind 100 Seiten über das Geital in der NS-Publizistik mit einem sehr ausführlichen Exkurs zu einem Thema, das bis jetzt dann überhaupt nicht und von niemandem noch behandelt worden ist, nämlich Zwangsarbeit und Kriegsgefangenschaft im Geital. Der zweite Teil, beziehungsweise der zweite große Teil von mir, eben die Geitaler Jugend im Nationalsozialismus. Und dann im hinteren, also gegen Ende vom Buch, mehrere kurze Werke, wenn das Hakenkreuz und Fenstern wären, ein Text von mir, der darüber handelt, wie die Nazis, die Austrofaschisten, die Berge und alle Zuschreibungen, die die Berge und die Alpen haben, genutzt haben für ihre Propaganda. Am Beispiel vom Spitzegel und dem Fenster vom Spitzegel, das davor mal ein Hakenkreuz war. Der nächste Text behandelt junge Geitaler Männer, die in den Jahren zwischen 1936 und 1939 nach Spanien gegangen sind, in die internationalen Brigaden, um dort mit der Waffe quasi gegen den Frankofaschismus zu kämpfen. Nicht alle davon sind zurückgekehrt. Eine Person davon ist zurückgekehrt ins Geital und hat da auch später, ab dem Jahr 1944, dann sich den Partisanen angeschlossen, den sogenannten Schüttpartisanen, die bei Nötsch aktiv sind. Im Kampf mit der Gestapo ist die Person dann gestorben. Und schließlich die 2 letzten Texte, das Plädoyer für ein Denkmal, aus dem ich ganz eingangs vorgelesen habe, und Daniels Werk als Abschluss, die erinnerungskulturelle Schräglage im Bezirk Hermagor-Schmohor. Denn es ist so, dass es im Geital, wenn man sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen will, dass man sich davon verabschieden muss, von dem Gedanken, dass dass der Nationalsozialismus und dieses spezifische Regime von heute auf morgen sich einfach etabliert hat und mit dem Anschluss einfach da war. Und diesbezüglich wird der Daniel jetzt noch ein bisschen weiter ausführen.
Zeitungsberichte aus dem Jahr 1938 geben einen guten Eindruck über den breiten Zuspruch der Geitaler Bevölkerung zum Anschluss Österreichs an Deutschland. Die Lage in Hermagor vor 1938 war geprägt von einem stark ausgeprägten Deutschnationalismus, der auf die Rolle Hermagors im sogenannten Kärntner Abwehrkampf zurückging. Der Markt Hermagor war aufgrund der Aktivitäten der Geitaler Schützen im bewaffneten Grenzkonflikt von 1918 im Jahr 1930 zur Stadt erhoben worden. Die Stadterhebung Hermagors hängt damit untrennbar mit dem Kärntner Grenzlandbewusstsein zusammen, das seinerseits eines der aggressivsten Formen des Deutschnationalismus darstellte. Die Festschrift der Stadterhebung Hermagors endet mit den Zeilen »Heil Hermagor, bleibt deutsch für alle Zeiten«. Die slowenische Kultur wurde zusehends aus dem Geital verdrängt, die Region wurde deutsch und damit zum Nährboden für den Nationalsozialismus. Schon in den Jahren 1933 und 1934 schätzte die Gendarmerie die Anhängerschaft oder Sympathie der Hermagorer Bevölkerung zur NSDAP auf 45%. Der Kampf der konkurrierenden Faschismen, also Austrofaschismus und Nationalsozialismus, ging hier schon längst nur noch vor dem Hintergrund der von beiden faschistischen Systemen gewaltvoll ausgeschalteten linken Opposition über die Bühne. Der Juliputsch im Jahr 1934 galt hierbei als die wohl heftigste Machtprobe. Während der Juliputsch österreichweit schon wenige Stunden nach Putschbeginn niedergeschlagen werden konnte, hielten einheimische Nazis den Nötscher Gendarmerieposten ganze 2 Tage lang besetzt. Heimische NSDAP-Mitglieder oder Sympathisanten in Schlüsselpositionen unterwanderten Wirtschaft und Politik. Die illegalen Unternehmer im Gailtal, insbesondere Sägewerksbesitzer und Holzhändler, gaben nur den Gesinnungsgenossen Arbeit, wodurch viele Arbeiter und Arbeitslose der NSDAP zugeführt wurden. Im März 1938 waren einheimische Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bereits so weit geschwächt oder von den Nazis unterwandert, waren sogenannte Feinde des deutschen Volkes oder Feinde Deutsch-Kärntens so weit ausgemacht worden, dass die Propaganda vom Anschluss Österreichs an Deutschland als letzte Überlebensmöglichkeit auch in unserem abgelegenen Tal die letzten Zweifler überzeugen musste. Denn tat sie das nicht, galten die Zweifler oder Nichtkonforme schon bald als Staatsfeinde. Von einem Einmarsch deutscher Truppen kann auch und gerade in unserer peripheren Kleinstadt keine Rede sein. Noch bevor deutsche Truppen überhaupt erst in Österreich einmarschierten, wurden bei uns in Hermagor schon Hakenkreuz, Armbinden verteilt und nationalsozialistische Fackelmärsche durchs Gailtal abgehalten. Die Nazi-Kampffahnen waren in den öffentlichen Gebäuden Hermagors bereits am 12. März 1938 in aller Frühe gehisst. Über Nacht waren die Ortsgruppenleiter bestellt. Die NS-Zeitung Freie Stimmen berichtete am 15. März 1938 über den Anschluss in Hermagor. In beispielloser Ruhe und Manneszucht vollzog sich die Machtergreifung im Bezirke. Deutschland- und Horst-Wessel-Lieder kämpfen sich durch die Straßen und Gassen Hermagors. Der Hauptplatz in Hermagor mutierte zum Adolf-Hitler-Platz. Undeutsche Literatur wurde dem lodernden Holzstoß übergeben. Die Tage nach dem Anschluss waren für einheimische Nazi-Gegner geprägt von Verfolgung, Hausarrest, Rippenbrüchen und Verhaftungen. Und in Regionalteilen der Zeitungen hieß es, das Gailtal bleibt nun deutsch, immer da. Kurz darauf, spätestens mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, hatte die Bekämpfung der zu inneren Feinden erklärten Personen schon den gleichen Stellenwert erlangt wie die Bekämpfung des äußeren Feindes. Der Hermagorer Kreisleiter Franz Radetzky galt selbst in Parteikreisen als verbissener Feind des slowenischen Volkes. Slowenische Familien aus dem Gailtal wurden deportiert und verloren dabei ihre Jugend, ihre Eltern, ihre Geschwister oder auch ihr eigenes Leben. Das Armenhaus in der Hermagorer Grabengasse wurde geräumt, den darin befindlichen psychisch und physisch Behinderten, Alkoholikern oder sogenannten Asozialen wurde im Klagenfurter Gaukrankenhaus von einer Gailtaler NS-Ärztin, der Antoni Bachner aus Rattendorf, die Todesspritze verpasst. Währenddessen wurden auch im Gailtal gegenseitige Versicherungen zwischen Kriegs- und Heimatfront vorgenommen, die konstitutiv waren für das Ausüben von Gewalt da und dort. Undeutsche oder NS-Gegnerinnen wie die Zeugen Jehovas, Sozialisten, Kommunisten, Deserteure und Partisanen, Juden und Jüdinnen, Roma und Sinti sowie Teile des Christentums wurden im Bezirk Hermagor genauso hart verfolgt wie auch Frauen an der sogenannten Heimatfront, die sich der sogenannten Rassenschande oder Zersetzung der Wehrkraft zu verantworten hatten. Wir haben da in diesem Buch stellvertretend für diese Opfergruppe der einheimischen Frauen den Fall der Frau Stefanie Ranner aus Wocik, und ich komme darauf dann noch ganz kurz zu sprechen. Aber zuerst möchte ich einen kurzen Auszug aus meinem Kapitel über Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit im Gailtal bringen. Psychische und physische Angriffe von heimischen Nazi-Funktionären gegen Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter gehörten zum Alltag im Dritten Reich. In Kärnten belief sich die Zahl der ausländischen Zwangs- und Zivilarbeiter und Arbeiterinnen im letzten Kriegsjahr auf mehr als 60.000. Hermagor war mit dem deutschen Rüstungsbetrieb Haslacher ein zentraler Standort der NS-Zwangsarbeit. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs berichteten britische Kriegsgefangene über ihre Arbeitsbedingungen und jene der russischen Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen im Betrieb, dass sie jeden Tag inklusive Sonntag 12 Stunden durchgehend arbeiten mussten, ohne geeignete Ausrüstung und ohne medizinische Versorgung. Bei Nichterbringung der gewünschten Leistungen seien die Essensrationen halbiert worden. Bei Vergehen seien die Gefangenen in eine dunkle und schmutzige Zelle gesperrt worden. Noch schlimmer traf es die in der rassistischen Hierarchie der Nazis ganz unten stehenden russischen Zwangsarbeiter. Sie wurden bei kleinsten Vergehen von den Aufsehern und vom Betriebsleiter geschlagen, Einer der Gefangenen in Hermagor wurde in ein Straflager verschickt, ein anderer wegen Sabotage zum Tode verurteilt. Ein 16-jähriger russischer Bursche, der im Hermagorer Haslacher Betrieb Zwangsarbeit leisten musste, beging Selbstmord, weil er den Terror und die rassistische Brutalität im Betrieb nicht mehr ausgehalten hat. Außenstellen des Wolfsberger Kriegsgefangenenlagers Stalag 18a befanden sich neben Hermagor unter anderem auch in Arnoldstein, Bleiberg, Fürnitz, Podlanik und Kötschach. Der gemeinsame Arbeitsprozess und die allgemeinen Lebensbedingungen verknüpften die Schicksale von Einheimischen und Kriegsgefangenen unweigerlich einmal mehr, einmal weniger miteinander. Der verbotene Umgang mit Kriegsgefangenen hatte sich darum auch in Gailtal zu einem Massendelikt entwickelt, das streng geahndet wurde. Zahlreiche einheimische Frauen wurden von den Nazis zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, misshandelt oder ins KZ deportiert, weil sie Kontakt mit Kriegsgefangenen aufnahmen oder gar Liebesbeziehungen mit ihnen eingingen. Stefanie Ranner aus Vatschik, geboren 1923, wurde 1944 im KZ Ravensbrück ermordet, weil sie in ihrem Heimatort von einem polnischen Kriegsgefangenen mit Namen Johann Bitschk schwanger wurde. In ihrer Verhaftungsakte wurde angemerkt, dass eine Rückkehr Ranners aus dem Lager unerwünscht sei. Die Gailtaler Nazis fällten auch ein schreckliches Urteil über eine Kötschacherin, die wegen angeblichen Verkehrs mit einem französischen Kriegsgefangenen öffentlich angeprangert wurde. Sie wurde durch die Straßen von Kötschach getrieben und dabei öffentlich misshandelt. 1941 wurde eine gerade einmal 15 Jahre alte Hermagorerin zu 8 Monaten Zuchthaus verurteilt, weil sie in Kontakt mit Kriegsgefangenen stand. Eine 21-Jährige aus Tratten bekam 6 Monate Zuchthaus, weil sie sich von einem Kriegsgefangenen Schokolade schenken ließ. Nicht vergessen werden darf bei aller Schrecklichkeit über die Lage der verurteilten einheimischen Frauen jedoch, dass auch die betroffenen Kriegsgefangenen von den Nazis sofort in Konzentrationslager deportiert oder sofort getötet wurden.
Es ist so, dass wir, wenn man sich das Buch durchliest, man nicht nur auf die Stefanie Ranner und die anderen Beispiele, die der Daniel jetzt angebracht hat, stoßt. Ein Teil, ein kurzes Kapitel, befasst sich auch mit Ingeborg Bachmann, die Zeit ihrer Jugend im Tal verbracht hat, sich da in den britischen Soldaten, den Jack Hamish, quasi eine tiefergehende Freundschaft sich entwickelt hat. Jack Hamish ist in Wien geboren, war Jude und ist 1938 ist es ihm gelungen zu fliehen nach England, wo er dann auch für die Armee, also die Armee eingetreten hat und dann auch in Europa gekämpft hat gegen die Nazis und der eben in Hermagor stationiert wurde. Die haben sich kennengelernt, er war Jude und Ingeborg Bachmann war nachher, man kann es auch in ihren sogenannten Kriegstagebüchern nachlesen, konfrontiert mit dem Antisemitismus im Gailtal. Das Problem war nicht, dass sie sich mit einem etwas älteren Mann rumtreibt, sondern mit einem Juden. Das heißt, man stößt noch auf mehrere Personen in unserem Werk. Wir haben eine sehr genaue Archivliste, Literaturlisten und Quellenangaben angeben, auch irgendwo in der Hoffnung, dass vielleicht die eine oder andere Person auch Lust hat, selbst vielleicht ein bisschen weiter zu forschen, nachzulesen und weiterzulesen. Und schließlich und endlich mag ich noch sagen, dass das Buch unter anderem mit der Unterstützung von der Stadtgemeinde Hermagor gedruckt werden hat können. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich erstens mal bei allen denen danken, die uns unterstützen, seit anderthalb Jahren oder länger. Auch bei der Claudia und beim Herti, dass wir da heute sein dürfen. Und nicht zuletzt auch beim Karl. Danke für die ganze Unterstützung, weil die Arbeit auf dem Gebiet zu machen, ist nicht möglich, wenn man nicht Leute hat, die einem weiterhelfen und eben unterstützen. Das sichtbarste Zeichen, einen Beginn zu setzen, die von Peter Gstettner angesprochene Hypothek abzubauen, die Angst zu besiegen und postum die vielen Opfer der NS-Verbrechen im Tal zu ehren, den Menschen eine Möglichkeit zu geben, ihrer zu gedenken und sie somit in die Erinnerung zurückzurufen, wäre mit einem würdigen Denkmal an einem zentralen Ort in der Bezirkshauptstadt Hermagor möglich. Warum aber ausgerechnet ein Denkmal? Lisa Rettel, Historikerin, schreibt dazu, dass Erinnerung immer rekonstruktiv abläuft, also von der gegenwärtigen Position zur Vergangenheit entsteht. Vor diesem Hintergrund gilt als erinnerungs- und denkmalswürdige Vergangenheit speziell das, was für die Gegenwart Relevanz und weiter für die Zukunft Bestand haben sollte. Damit ist an die Auswahl des Erinnerungswürdigen gleichzeitig auch immer eine spezifische Interpretation historischer Ereignisse gekoppelt. Rettel schreibt weiter, dass sich spezifische Machtverhältnisse einer Gesellschaft in Denkmälern, in öffentlichen Raum einschreiben, sie strukturieren und symbolische Hierarchien von Normen und Werten schaffen. Betrachten wir nun das Fehlen von Denkmälern für die tatsächlichen Opfer des NS-Systems im Gailtal, werden Rettels Sätze greifbar. Wie bereits zuvor erwähnt, sagen eben die aktuellen oder bisherigen Zustände sehr viel über Machtverhältnisse und Autoritäten im Tal, nicht nur was Gedenk- und Wertetraditionen betrifft, aus. Ein würdiges Denkmal für die Opfer des NS-Systems würde damit ein Schritt sein, rückwärtsgewandte Machtstrukturen aufzubrechen und den Weg für eine reflektierte Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit ermöglichen. Denn in Denkmälern manifestiert sich das Gedächtnis einer Gesellschaft, ihr jeweiliges politisch-historisches Bewusstsein und ihr damit verbundenes Wertesystem, aus dem sie ihre Identität schöpft. Für uns stellt sich daraus dann die Frage, welche Identität das in Zukunft fürs Gailtal sein soll. Danke.